Zwischen den Frontlinien der Weltgeschichte tobt ein Kampf, der weit über politische Spannungen hinausreicht, ein unsichtbarer Konflikt um Gottes Plan mit dieser Erde und mit den Menschen. Mitten in diese Spannungszone hinein gibt Gott ein erstaunliches Zeichen, ein Kind, geboren von einer Jungfrau, genannt Immanuel, Gott mit uns. Dieses Zeichen ist nicht nur ein Weihnachtstext, sondern spannt einen großen Bogen durch die ganze Bibel und wirft Licht auf Gottes Ziel, die List Satans und unsere Hoffnung in Christus. Das große Zeichen, Immanuel inmitten von Babylon. Das Zeichen, das Gott dem ängstlichen König Ahas gab, scheint auf den ersten Blick kaum zur politischen Lage zu passen. Ahas fürchtete Armeen, Bündnisse, Belagerung, Gott aber spricht von einer Jungfrau, von einem Kind, von einem Namen, Immanuel. In Jesaja 7,14 heißt es, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Hier nimmt Gott die Aufmerksamkeit weg von den lautstarken Mächten der Zeitgeschichte und legt sie auf etwas unscheinbar Kleines, das trotzdem alles entscheidet, seine eigene Gegenwart mitten unter Menschen. Immanuel bedeutet nicht nur, dass Gott irgendwie in der Geschichte wirkt, sondern dass er in Fleisch und Blut in diese Geschichte eintritt, in der Person seines Sohnes. Matthäus greift darum dieses Wort auf und bezeugt, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Die Menschwerdung Christi ist die konkrete Erfüllung dieses Zeichens, sie ist die Weise, wie Gott selbst in unsere Welt herabsteigt, nicht als Idee, sondern als Mensch. Wir müssen klar erkennen, dass das Zeichen der Jungfrau, die empfängt und einen Sohn gebiert, die Bibel von 1. Mose 11 bis Offenbarung 22 durchzieht. Heute befinden wir uns noch immer in der Phase der Erfüllung dieses Zeichens, des Zeichens eines Sohnes, das in Immanuel gipfelt. Gegenüber diesem zarten, verletzlichen Anfang steht die Linie Babylons. Schon in 1. Mose Kapitel 11 Vers 4 wird erzählt, wie Menschen sich zusammenschließen, auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze in den Himmeln ist, und machen wir uns einen Namen, damit wir nicht über die ganze Erdoberfläche hin zerstreut werden. Hier verdichtet sich der Geist der Selbstbehauptung, die Menschheit will sich einen Namen machen, hoch hinaus, unabhängig von Gott. Später wird daraus Babylon, das System, das in der Offenbarung als religiös und wirtschaftlich mächtige, glänzende, aber gottverachtende Stadt erscheint. Über sie heißt es als Urteil, gefallen, gefallen ist Babylon, die große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden. Während Babylon alles daran setzt, Gott aus der Mitte zu verdrängen und sich selbst zu erhöhen, antwortet Gott nicht zuerst mit einem Gegenschlag der gleichen Art, sondern mit Immanuel, mit einem Kind in der Krippe, mit einem, der keine Türme baut, sondern unter den Geringen wohnt, mit einem, der nicht einen Namen suchte, sondern sich erniedrigte und bis zum Tod gehorsam war. Immanuel ist Gottes Ja zu seinem ewigen Vorsatz mitten in einem feindlichen System, ein leiser, aber unerschütterlicher Trost. Wer sich an ihn hält, steht nicht auf der Seite der vergänglichen Türme, sondern auf der Seite dessen, der bleibt, wenn Babylon gefallen ist. In einer Zeit, in der viele Türme gebaut werden, digitale, politische, religiöse, dürfen Glaubende wissen, über all dem steht der Name Immanuel. Gott ist mit uns und wird sein Reich trotz aller Widerstände vollenden. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Im Licht dieses großen Zeichens verliert der Glanz unserer babylonischen Türme an Macht, und die unscheinbare Nähe Christi gewinnt Gewicht. Wer Immanuel vertraut, darf sein Leben mitten in einer lauten Welt als von Gott bewohnt verstehen, nicht verlassen, nicht ausgeliefert, sondern getragen von dem, der in Schwachheit kam und in Herrlichkeit vollenden wird. Diese Perspektive schenkt stille Zuversicht und lädt ein, die eigenen Maßstäbe neu auszurichten, weg vom Drang, sich selbst einen Namen zu machen, hin zu der Ruhe, dass Gottes Name über uns ausgesprochen ist, Gott mit uns. Gottes zwei auserwählte Völker und der Kampf um Immanuels Land. Gott handelt in der Geschichte nicht planlos. Nach der Schrift verfolgt er einen ewigen Vorsatz, er will sich aus den von ihm geschaffenen Menschen ein Volk gewinnen, das ihm gehört, ihn kennt und widerspiegelt. Darum berief er Abraham und bildete aus seinen Nachkommen Israel als sein auserwähltes Volk, er setzte sie in ein bestimmtes Land und verband seinen Namen mit diesem Raum. Später, Durch das Kommen Christi erweitert Gott seinen Plan und gewinnt aus Juden und Nationen die Gemeinde als sein himmlisches Volk. So stehen am Ende zwei Linien nebeneinander, die zusammengehören, Israel als irdisches, die Gemeinde als himmlisches Volk, beide von Gott auserwählt, beide auf Christus hin angelegt. Der Schauplatz, auf dem sich der Kampf um diesen Plan konzentriert, ist das Land, das Jesaja das Land Immanuels nennt. Über das Gericht, das durch den assyrischen Strom kommt, sagt Jesaja 8:8, und er wird über Juda dahinfahren, überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird er reichen. Und die Spanne seiner Flügel wird die Weite deines Landes füllen, Immanuel. Selbst in der Ankündigung des Gerichts hält Gott an diesem Namen fest, es bleibt Immanuels Land, auch wenn fremde Mächte darüber hinwegziehen. Nach der göttlichen Offenbarung in der Bibel hat Gott einen Plan, und dieser Plan ist seine ewige Ökonomie. Gottes Plan, Gottes Ökonomie, besteht darin, sich aus den von ihm geschaffenen Menschen ein Volk zu gewinnen. Gottes Berufung Abrahams war ein Teil der Erfüllung von Gottes Verlangen, ein Volk für sich zu haben, ein Volk, das auserwählt, berufen und abgesondert war, um Gottes Schatz zu sein. Mit dem Kommen Christi ging Gott einen weiteren Schritt, um sich ein anderes Volk zu gewinnen, die Gemeinde. Für Gott ist die Gemeinde ein großer Schatz. Daher hat Gott zwei auserwählte Völker, Israel im Alten Testament und die Gläubigen im Neuen Testament. Daniel erhält in einem Traum Nebukadnezars eine weite Sicht auf die Abfolge der Weltreiche. Sie erscheinen als eine große Statue mit Haupt, Brust, Bauch, Schenkeln und Füßen aus verschiedenen Materialien, ein Bild für die gebündelte Menschheitsmacht, die sich gegen Gott erhebt. Doch diese Statue bleibt nicht bestehen, du schautest, bis ein Stein losbrach, nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Der Stein, der nicht von Menschenhand losgerissen ist, ist ein Bild für Christus. Er zerschlägt die Reiche, die Gottes Plan im Land und mit seinem Volk bedrängen, und wird selbst zu einem großen Berg, der die ganze Erde erfüllt. Im Licht des Neuen Testaments wird deutlich, wie Gott seine beiden Völker in diesem Christus zusammenführt. Israel wird als Volk nicht verworfen, sondern findet seine Zukunft im Messias, die Gemeinde wird als Braut und Stadt beschrieben, in der Gott wohnt. Am Ende der Offenbarung steht darum nicht mehr Babylon, sondern die heilige Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabkommt, der vollendete Wohnort Gottes bei den Menschen. Wer an Immanuel glaubt, gehört in dieser Sicht schon jetzt zu diesem kommenden Reich. Das eigene Leben spielt sich zwar noch in einem umkämpften Feld ab, doch der Ausgang der Geschichte steht fest. Diese Gewissheit nimmt der Gegenwart nicht den Ernst, aber sie stellt sie in ein helles Licht. Gott wird seinen Vorsatz mit Israel und der Gemeinde vollenden, und der Stein, den die Bauleute verworfen haben, bleibt der Eckstein seines ewigen Hauses. Und er wird über Juda dahinfahren, überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird er reichen. Und die Spanne seiner Flügel wird die Weite deines Landes füllen, Immanuel. Du schautest, bis ein Stein losbrach, nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Vor diesem Hintergrund bekommt die Zugehörigkeit zu Christus ein tiefes Gewicht. Glaubende stehen nicht zufällig im Strom der Geschichte, sondern sind in Gottes große Linie mit Israel und der Gemeinde hineingenommen. Das kann dem eigenen Glaubensweg eine stille Würde geben, auch wenn das Land Immanuels äußerlich umkämpft bleibt und die Kräfte Babylons stark erscheinen, ist der Stein schon unterwegs, den kein Menschenhandeln aufhalten kann. Wer sein Vertrauen auf Immanuel setzt, lebt heute in der Spannung zwischen Anfechtung und Verheißung, aber mit der ruhigen Hoffnung, dass Gottes Reich nicht nur ein Gedanke, sondern eine kommende Wirklichkeit ist, an der er selbst Anteil haben wird. Immanuel, Zufluchtsort für die Glaubenden, Stein des Anstoßes für die Widersacher. Jesaja beschreibt Immanuel in einem dichten, doppeldeutigen Bild. Einerseits sagt er über ihn, und er wird zum Heiligtum sein. Ein Heiligtum ist der Ort der Gegenwart Gottes, nicht nur ein Raum, sondern eine Atmosphäre von Nähe, Heiligkeit und Geborgenheit. In der Person Christi, in seiner Menschwerdung, wird dieses Bild konkret. Johannes bezeugt, und das Wort wurde Fleisch und stiftzüttete unter uns, voller Gnade und Wirklichkeit. Das Wort stiftzüttete erinnert an das Zelt Gottes in der Wüste, Gott wohnt mitten unter seinem Volk, zugänglich und doch heilig. Immanuel bedeutet darum für Glaubende nicht nur ein Lehrsatz, sondern eine wirkliche Zuflucht. In ihm ist ein innerer Ort, an dem müde aufatmen, schuldige Vergebung finden, verwirrte Klarheit empfangen. Sein Heiligtum liegt nicht erst in einem zukünftigen Tempel, sondern ist jetzt schon in der Gegenwart des Auferstandenen, der durch seinen Geist bei den Seinen bleibt. Immanuel als unser Heiligtum, Christus als Immanuel, der von einer Jungfrau geborene Sohn, ist unser Heiligtum. Dieses Heiligtum ist der Ort, an dem wir leben, wohnen und Gott anbeten können. Wir sind Gottes Priester, seine Anbeter, und das Heiligtum ist der Ort, an dem wir mit Gott zusammen wohnen. Doch derselbe Vers in Jesaja geht weiter und zeigt eine andere Seite, und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israel, zum Klappnetz und zur Falle für die Bewohner Jerusalems. Immanuel ist nicht nur Zuflucht, er ist auch Entscheidung. Wer sich vor Gott nicht beugen will, stößt sich an diesem Stein. Wer Christus nur als religiöse Zutat benutzt oder seine Herrschaft abwehrt, bleibt nicht neutral, sondern verstrickt sich. Später greift die Schrift dieses Bild auf, wenn sie von Christus als Eckstein spricht, den die Bauleute verworfen haben, der aber von Gott zum Grundstein gemacht ist. Vor den geballten Weltmächten ist er zugleich der Stein, der das große Bild der Reiche zerschmettert. So tröstlich wie ernst ist das, Immanuel Trent. Für die Glaubenden ist er das Heiligtum, der Ort des Lebens, für die Widersacher wird er zum Stein des Anstoßes. Aus dieser Spannung erwächst eine leise, aber starke Ermutigung, in allen Stürmen der Zeitgeschichte, in persönlicher Schwachheit und äußerem Druck bleibt Christus derselbe, Gott mit uns, nicht als abstrakte Formel, sondern als erfahrbare Nähe. Wer sich ihm anvertraut, mag zwar auch stolpern, aber er fällt in die Hände dessen, der trägt. Und wer auf diesem Stein baut, steht fest, selbst wenn vieles um ihn ins Wanken gerät. Und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israel, zum Klappnetz und zur Falle für die Bewohner Jerusalems. Und das Wort wurde Fleisch und stiftzüttete unter uns, voller Gnade und Wirklichkeit. Wer Christus als Immanuel kennenlernt, entdeckt inmitten einer unsicheren Welt einen beständigen Ort. Er ist Heiligtum und Stein zugleich, Zuflucht für die, die sich bergen, Anstoß für alles, was sich selbst behaupten will. Für Glaubende bedeutet das, der entscheidende Schutz liegt nicht in äußeren Sicherheiten, sondern in der Nähe des menschgewordenen Gottes. In dieser Nähe wächst ein stiller Mut, der weder den Ernst der Zeit übergeht noch vor ihm erstarrt, sondern weiß, Immanuel bleibt. Seine Gegenwart wird uns durchtragen, und derselbe, der jetzt unser inneres Heiligtum ist, wird einmal sichtbar als Herr der Geschichte erscheinen. Herr Jesus Christus, Immanuel, wir danken dir, dass du mitten in eine von Babylon geprägte Welt gekommen bist, um Gott für immer bei uns wohnen zu lassen. Du siehst die sichtbaren und unsichtbaren Kämpfe, die Verwirrung der Systeme und die Angst in unseren Herzen, und du bleibst doch derselbe, Gott mit uns, unser Heiligtum und unsere Zuflucht. Stärke in uns den Glauben, dass dein ewiger Vorsatz nicht scheitert, auch wenn die Völker wüten und menschliche Machtgebäude unerschütterlich erscheinen. Lass uns deine Nähe tiefer erkennen, deine Gegenwart im Alltag wahrnehmen und in dir zur Ruhe kommen, während du dein Reich mit Israel und deiner Gemeinde vollendest. Fülle uns mit der Hoffnung, dass dein Sieg über Babylon gewiss ist und dass unsere Zukunft in deiner ewigen Gegenwart liegt. Bewahre unsere Herzen in dir und lass uns ausstrahlen, dass Gott mit uns ist. Amen.